Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe von unserem Podcast Medizinprodukte freie Schnauze, dem Podcast zum Medizinprodukte-Journal. Heute sprechen wir über Eudamed, über Pläne zur Änderung der MDR, zur IVDR, haben wieder einen Gast dabei, und zwar zum Cyber Resilient Act, und klären auf, warum Nasenspray seit Jahren die Gerichte beschäftigt. Mein Name ist Volker Lücker und bei mir im Studio
ist Marie Anton. Hallo zusammen.
Hallo.
Und wir starten wie üblich mit unserer Rubrik Neues im Schnelldurchlauf. Ich fange erstmal an mit einer erfreulichen Nachricht. Gut, die Anzahl an benannten Stellen nach der IVDR ist immer noch zu gering, aber wir haben jetzt die 19. benannte Stelle, und zwar eine in Irland ansässige Konformitätsbewertungsstelle, die nach der IVDR benannt worden ist.
Und dann haben wir im Bundesrat jüngst einen Gesetzesentwurf zur Diskussion gehabt, und zwar zur Änderung des Produktsicherheitsgesetzes. Hintergrund ist, von der Produktsicherheitsrichtlinie ist die Europäische Union auf eine Produktsicherheitsverordnung gegangen. Bedeutet, wir sind im deutschen Bereich wieder mit unserer Gesetzgebung hinten an. Die Verordnung über Produktsicherheit gilt seit fast einem Jahr, seit dem 13.12.2024. Und der deutsche Gesetzgeber hat jetzt das deutsche Produktsicherheitsgesetz entsprechend angepasst. Und das liegt quasi im Gesetzgebungsentwurf vor.
Und jetzt dürfen wir die neuen Dokumente vorstellen. Ich fange erstmal an mit das Fragen- und Antwortdokument zur Arzneimittel-Medizinprodukte-Kombination von der EMA, der erneut überarbeitet worden ist Anfang Dezember. Die Aktualisierungen betreffen Revisionen des Titels, aber auch von drei bestehenden Fragen, nämlich wie wirkt sich Artikel 117 der MDR auf gemäß der MDD-zertifizierte integralen Kombinationsprodukten aus? Und dann gibt es auch Fragen zu Änderungen an dem Produkt. Was muss man einreichen, wenn nach der ersten Marktzulassung Änderungen an dem Produkt vorgenommen werden? Und wie muss ich Änderungen der Bedingungen der Marktzulassung nach Änderungen an dem Produkt einreichen?
Und im November 2025 hat die EU-Kommission in Sachen klinische Prüfung noch ein spannendes Dokument veröffentlicht bzw. überarbeitet. Und zwar, es geht um die länderspezifischen Anforderungen. Bei der klinischen Prüfung ist es ja so, viel wird in der MDR geregelt über das gesamte Verfahren. Aber es gibt dann doch eine Menge Aspekte, die national unterschiedlich geregelt sind. Zum Beispiel spezifische Versicherungsanforderungen, der Umgang mit Dokumenten und der Landessprache, wie die entsprechenden Einverständniserklärungen zu gestalten sind. Und es gibt auch ein Meldeverfahren bzw. spezifische Genehmigungsverfahren für spezielle klinische Prüfungen. Wie hier die einzelnen Länder die Sachen regeln, hat die EU-Kommission in diesem Dokument zusammengefasst.
Ende November wurde auch ein neues MDCG-Dokument veröffentlicht, nämlich mit der Nummer 2025-8, und das ist eine Leitlinie zur Umsetzung der Master-UDI-DI-Lösung für Brillenfassungen, Brillengläser und fertige Lesebrillen. Wir hatten auch darüber im letzten Podcast Näheres erläutert. Es dient der Umsetzung der Master-UDI-DI-Vorschriften für solche Produkte in Bezug auf deren Struktur, Zuweisung, Kennzeichnung und Registrierung in Eudamed. Und eine kurze vielleicht Erläuterung oder Erinnerung: die Pflicht zur Master-UDI-DI für solche Produkte gilt ab dem 1. November 2028.
Also noch ein bisschen Zeit. Nicht so viel Zeit hatten Hersteller bei den Anträgen für die Zertifizierung. Da sind ja die Fristen in 24 ausgelaufen. Da gibt es vom Team MB, das ist quasi der Zusammenschluss der benannten Stellen, vom Team MB ein neues Positionspapier von Ende Oktober 2025, was sich mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich, wenn ich einen Antrag auf Zertifizierung bei einer benannten Stelle gestellt habe und jetzt während der Übergangsfrist feststelle, ich möchte doch lieber mit einer anderen benannten Stelle arbeiten, dann muss ich ja die Anträge quasi übertragen. Und dieses Positionspapier gibt so ein bisschen Hinweise, wie ich so eine Übertragung am besten hinbekomme, ohne dass mir natürlich die Übergangsfrist verloren geht.
Siemens B hat auch ein weiteres Positionspapier Ende Oktober veröffentlicht zu den Änderungen von therapiebegleitenden Diagnostika. Also wir sind im IVDR-Bereich. Das Dokument behandelt die Anforderungen und Verfahren im Zusammenhang mit Änderungen an therapiebegleitenden Diagnostika, die eine vorherige Bewertung durch eine benannte Stelle erfordern.
Und zum Schluss, die Liste der harmonisierten Normen für Medizinprodukte wurde noch einmal verlängert. Jetzt haben wir insgesamt 36 harmonisierte Normen. Immer noch nicht ausreichend, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man drauf guckt, was an neuen Normen harmonisiert worden sind, vielleicht nicht die spektakulärsten Produkte, ohne sie jetzt hier kleinreden zu wollen. Es geht um Operationskleidung oder medizinische Gesichtsmasken. Die entsprechend harmonisiert worden ist. Spannender ist da auch schon dann, oder ich will nicht sagen, dass die anderen unspannend sind, aber interessant ist auch, dass Sterilisatoren für medizinische Zwecke im Niedertemperatur-Dampf-Formaldehyd-Sterilisationsbereich die Norm 14180-2025 schon jetzt harmonisiert wurde, also eine sehr aktuelle Norm. Ja. Und haben wir denn schon Weihnachten? Das erste Geschenk liegt quasi unter dem Baum, denn Eudamed funktioniert. Ist das richtig?
Ja, also Eudamed nicht ganz, aber die vier ersten Module zumindest, was eine erfreuliche Nachricht ist. Vielleicht nur kurz zum Hintergrund möchte ich kurz erwähnen. Wir hatten bereits darüber berichtet, aber vor 3 Jahren sogar wurden die funktionale Spezifikation von Eudamed veröffentlicht. Danach gab es auch ein Audit und da wurde ein Prüfbericht im Juni dieses Jahres veröffentlicht. In diesem Prüfbericht wurde festgelegt, dass die vier elektronischen Systeme funktionsfähig sind und dass die einschlägigen funktionalen Spezifikationen erfüllt werden. Und nun haben wir das wirklich rechtlich festgelegt in einem Beschluss, der Beschluss 2025/2371, was am 27. November dieses Jahres im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden ist. Und das ist wirklich wichtig, weil die
das ist
vier
wichtig,
ersten.
Sagen, weil sagen wir nochmal zwei Sätze zu Eudamed. Das ist ja eigentlich das Kernstück der MDR und IVDR, die europäische Datenbank, bestehend aus 7 verschiedenen Modulen und das macht die Sache sehr komplex. Du hast es richtig gesagt, ich habe ein bisschen zu weit gegriffen, hatte schon das Geschenk zu weit ausgepackt, war natürlich nicht ganz Eudamed funktioniert, sondern 4 Module. Was sind das für Module, die jetzt funktionieren, Marie?
Also die Module Registrierung von Wirtschaftsakteuren, aber auch die UDI-Datenbank und das System für die Registrierung von Produkten, das elektronische System für benannte Stelle und Bescheinigungen und für die Marktüberwachung. Also wichtige Systeme. Es fehlt noch der elektronische System zur Vigilanz und zur klinischen Prüfung, die sich ein bisschen, also zumindest für die Vigilanz, ein bisschen verzögert. Das Modul für die klinische Prüfung wird sich noch mehr leider verzögern, aber zumindest ist es ein guter Anfang. Diese Module waren und sind noch, die sind funktionsfähig, die darf man benutzen, die sind noch nicht verpflichtend. Aber, und da kommen wir dazu, seit diesem Beschluss werden auch, damit fangen die Übergangsbestimmungen
Ja,
an.
das ist ganz entscheidend, ne? Denn nach der unabhängigen Prüfung im Juni diesen Jahres, dass die Module offensichtlich tatsächlich vollständig funktionsfähig sind, muss man sie dann jetzt auch nutzen, aber eben nicht direkt heute, sondern es gibt eine gewisse Übergangsfrist, die ist aber nicht so lang, mit 6 Monaten doch recht knapp, ne?
Ja, das bedeutet, ab dem 28. Mai 26 müssen diese 4 Module verpflichtend benutzt werden. Das
Das
ist der
Datum ist schon wieder
Regelfall.
spannend, ne? Entschuldigung,
Ja,
also das Datum fällt mir ein, als wenn die Kommission es extra gemacht hat, weil 26. Mai ist ja doch irgendwie ein Schlüsseldatum in der MDR und IVDR seit jeher. Und jetzt ist Eudamed am 28. Mai. Sie haben es nicht ganz hingekriegt, aber sonst hätte man sich ja diesen 26. Mai wirklich für Jahre im Kalender rot markieren können, weil das ist immer der neuralgische Termin gewesen bisher, ne?
Das stimmt. Ja, aber das ist also der Grundsatz, dem 28. Mai 26. Es sind aber auch Ausnahmen, dazu kommen wir gleich. Aber das bedeutet, dass alle neuen MDR-IVDR-Produkte, die auf den Markt gebracht werden, ab dem 28. Mai 26 zunächst in EUDAMED registriert werden, bevor sie in Verkehr gebracht werden. Und dasselbe gilt auch für Bescheinigungen. Neue Bescheinigungen gemäß der MDR und der IVDR müssen ab dem 28. Mai in EUDAMED eingetragen werden, wenn die da nach diesem Datum ausgestellt werden.
Vorteil ist natürlich dann, wenn denn dann EUDAMED wirklich mal funktioniert und im Mai nächsten Jahres mal alle Produkte drin sind, dass man auch mal vernünftig recherchieren kann. Ne? Du hast schon gesagt, ja, die sind ja so als Playing Field schon live und man konnte immer mal reingucken, aber man war nie sicher, ob wirklich alles drinsteht, weil eben noch keine Verpflichtung zur Registrierung bestand. Das wird sich dann ändern und da werden wir dann im Mai nächsten Jahres sehen, wie das funktioniert hat. Vielleicht so ein bisschen Wermutstropfen, 6 Monate hört sich lang an, aber so eine Registrierung ist nicht ganz trivial, ne?
Das stimmt, das ist relativ kompliziert, zeitaufwendig und vielleicht meine Empfehlung an die Akteuren, fangen Sie jetzt schon an mit der Registrierung, weil das dauert schon ein bisschen und der 28. Mai kommt ganz schnell. Aber ich wollte noch vielleicht kurz sagen, nicht alle Produkte müssen oder Bescheinigungen müssen ab dem 28. Mai registriert werden. Es gibt auch Ausnahmen, unter anderem für Legacy-Devices, aber auch für neue Produkte nach der MDR und IVDR, die bereits vor dem 28. Mai 26 in Verkehr gebracht wurden. Für solche Produkte darf der Hersteller von einer Übergangsbestimmung profitieren, und zwar bis zum 28. November 26.
Okay,
Also hat er noch weitere 6 Monate Zeit.
also das klären wir alles nochmal mit den Daten in der nächsten MPJ auf, denke ich mir, weil so schnell kann ich das zumindest nicht mitnotieren, wann meine Sachen entsprechend eingetragen werden müssen, beziehungsweise registriert werden müssen.
Aber vielleicht
Ja,
ein
aber.
Hinweis: Die Europäische Kommission hat auch ganz klare Übersichten zu den EUDAMED-Übergangsbestimmungen Ende November veröffentlicht. Schauen Sie sich diese Übersichten an, weil die sind relativ klar und eindeutig. Und ja, ich finde, das ist eine gute Hilfestellung.
Ja, ansonsten, wir werden es im MPJ veröffentlichen, damit Sie spätestens dann eine klare Übersicht haben. Wichtig dabei ist nur, weil wir ja in Deutschland noch eine eigene Datenbank hatten für die Registrierung der Produkte, es gibt keinen Automatismus, dass diese Daten einfach transferiert werden. Auch wichtig, ne? Nur weil Sie quasi Ihre Produkte im deutschen System, im DMIT-System registriert hatten, gehen Sie nicht davon aus, dass das automatisiert vom DMIT in EUDAMED reingekippt wird. Sie müssen leider aktiv werden. Und bei dem Stichwort aktiv werden fällt mir ein, wir sind auch aktiv geworden. Wir sind nämlich schon fertig mit der Planung für unser MPJ, Medizinprodukte-Rechts-Summit 2026, am 19. März. Wieder mit spannenden Vorträgen dabei über die aktuelle Entwicklung der MDR und IVDR natürlich, über klinische Prüfungen, wir werden was über Werbung haben. Also wir haben ein buntes Programm zusammengestellt und was mir wichtig ist, 19. März auf jeden Fall mal als Time, als Save the Date blockieren. Aber wer an dem Termin tatsächlich nicht kann, gar kein Problem. Das MPJ Summit kann man, wenn man sich angemeldet hat, auch noch bis zu 1 oder 2 Monate nachher streamen. Ich weiß nicht genau, weißt du das Datum?
Ich glaube, 3 Monate sogar streamen.
3 Monate sogar. Also 3 Monate danach in Ruhe im Sofa bei einer Tasse Tee nachträglich streamen. Nochmal die Weihnachtsausgabe, denn mit dem Erscheinungsdatum der MPJ haben wir auch gleichzeitig ein weiteres Überraschungspaket am 16.12.
Also wir schauen, ob das ein Weihnachtsgeschenk sein wird, ob
Ja.
wir damit zufrieden sind oder nicht. Das bleibt noch unklar, weil der Podcast wurde jetzt vorher aufgenommen. Aber am 16. Dezember 2025 erwarten wir einen Vorschlag von der Europäischen Kommission zur Verordnung zur Änderung der MDR und IVDR.
Ja, es soll endlich was geändert werden, muss man ja sagen. Wir haben ja viele Fragerunden gehabt. Wir haben jetzt im September, Oktober nochmal wieder ein Consulting gehabt, wo jeder Eingaben macht. Es sind über 400 verschiedene Eingaben, soll es gegeben haben, hat man mir erzählt. Also wirklich viele Impulse. Und insofern bin ich sehr gespannt, was kommt. Was weißt du denn, ob was kommt oder was kommt?
Leider wissen wir nicht, was kommt. Die Kommission hat absolut keine Details geben wollen in der letzten MDCG-Sitzung, was am 1. Dezember stattgefunden hat, geben wollen. Also wir kennen den Content noch nicht, müssen wir sagen. Es soll anscheinend umfangreich sein. Gut, eine Reform war dringend erforderlich, da müssen wir
Nicht
nicht
drüber
drüber.
reden.
Ja, aber ich bin auch gespannt, was da drin kommt. Aber allerdings ist das nur der erste Schritt, weil das ist der Vorschlag der Europäischen Kommission, der selbstverständlich den Trilog durchlaufen muss. Das heißt, Parlament und Rat müssen noch den Vorschlag akzeptieren oder beziehungsweise Änderungsvorschläge einreichen. Also wir
Das
sind
ist
noch
eine
nicht
Änderung.
durch.
Das ist eine Änderung der Verordnung, ne? Und das ist ein ganz normales Gesetzgebungsverfahren.
Genau.
Also wir reden jetzt nicht über delegierte Rechtsakte, die die Kommission ja vereinfacht und schneller durchsetzen könnte, sondern es ist eine echte Änderung in der MDR bzw. der IVDR geplant. Und dann hast du recht, ja, das läuft dann erstmal seinen Weg. Das heißt, wenn wir am 16. Dezember das Päckchen auspacken, heißt das eben nicht, dass wir im Februar oder im März schon uns freuen dürfen, wenn denn da was Positives drin ist. Nichts Genaues weiß man nicht, ne?
Nee, das soll schon ein paar Monaten, wird es nicht sein, aber ich würde es eher von Jahren sprechen. Wir hoffen nicht
Jahre?
zu lange, weil die Übergangsbestimmungen enden schon zum Teil im Dezember 27. Also das wäre schon schön, wenn diese Verordnung zur Änderung der MDR und IVDR vorher finalisiert werden könnte, weil sonst haben wir dann komplette Rechtsunsicherheit. Ne? Und da
Ja,
müssen
zumal
wir.
man ja davon ausgeht, Entschuldigung, zumal man ja davon ausgeht, dass es eher Erleichterungen sein werden, als dass nochmal verschärft wird. Ne? Das ist ja
Hoffen
schon die
wir.
Tendenz. Ne?
Hoffen wir. Also
Ja, aber
einige
also
Erleichterungen.
Verschärfungen, gibt es denn Impulse zu einer Verschärfung?
Nein, das
Kann ich
hoffen
mir
wir
gar nicht,
nicht.
kann ich mir nicht vorstellen. Ganz im Gegenteil, alle stöhnen ja, dass es viel zu kompliziert geworden ist, viel zu komplex, viel zu teuer, viel zu langfristig und insofern die Produkt Verfügbarkeit ja ein großes Problem immer stärker wird, ne?
Ja, also wir hoffen sehr, dass da Maßnahmen sind zur Bürokratieabbau, Erleichterungsmaßnahmen vielleicht, hoffentlich für KMUs oder kleine Startups auch. Aber was mich Sorgen macht, ist halt das Thema EMA, haben wir auch gehört in den Diskussionen, dass die EMA zunehmend auch Bedeutung für Medizinprodukte gewinnen soll.
Also die
Und
Europäische Agentur für Arzneimittel.
ja.
Okay.
Und das wäre
Ja.
vor allem mit dem Hinblick auf stoffliche Medizinprodukte auch sehr, also sehen wir das sehr kritisch. Also das hoffen wir nicht. Wir hoffen nur auf Bürokratieabbau, Erleichterungen und hoffe, dass er tatsächlich ein Weihnachtsgeschenk sein wird. Wir bleiben
Okay,
positiv.
gut. Die EMA soll ja auch Entscheidungen treffen im Hinblick auf Kategorisierung, Klassifizierung europaweit. Da sind wir ja noch nicht ganz so weit, dass wir es quasi europaweit haben. Die Möglichkeiten, die die MDR gibt, sind nicht wirklich voll ausgeschöpft. Wir haben so viele singuläre nationale Entscheidungen, dass wir da halt eben vielleicht, ob es jetzt die EMA sein muss, Marie, ich stimme dir zu, ob man da die richtige Agentur gefunden hat, aber jetzt eine eigene Agentur für Medizinprodukte wäre doch auch ein Riesenangang.
Das stimmt. Also ich bin gespannt, was kommt jetzt in dem Vorschlag. Auf jeden Fall eine andere Maßnahme, was jetzt in den nächsten Tagen kommen soll, ist ein Entwurf einer delegierten Rechtsakt zum Anhang 7. Das sind die Anforderungen an die benannten Stellen. Der Entwurf ist bis Mitte Dezember erwartet, also soll normalerweise in den nächsten Tagen, Anfang nächste Woche, so beim 10. Dezember kommen. So ist das angekündigt. Wir werden auch eine Kommentierungsfrist von 6 Wochen haben. Also das ist kein Weihnachtsgeschenk, weil damit
Okay, das
müssen
ist
wir
auch
uns
ein schnellerer,
beschäftigen.
eine schnellere Geschichte, denn als Durchführungsrechtsakt geht das ja nicht dann den langen Weg, wie du ihn gerade beschrieben hast, über Monate, Jahre, möglicherweise bis in den ominösen Trilog. auf europäischer Ebene, den es ja immer noch nicht irgendwie gesetzlich fixiert geht, wo das ja mehr so ein, weiß ich auch nicht, außerhalb jeglicher gesetzlicher Rahmenbedingungen. Aber okay, sei es drum, da werden wir dann ja entsprechend wissen, wie die Zukunft aussieht.
Ja, wir hoffen sehr, dass die Fristen festgelegt werden, dass auch einen verbindlichen Zeitplan drin enthalten sind. Wir hoffen, dass da auch etwas zum strukturierten Dialog, wobei das bei der letzten MDCG-Meeting wurde gesagt, dass das eventuell nicht enthalten wird in dem Rechtsakt. Aber ich bin auch gespannt, was da kommen soll. Und ein weiteres Thema, was auch angekündigt worden ist, ist das Thema WET, diese Well-Established Technologies, also diese bewährten Technologien. Da war eine Erweiterung der Liste von Produkten, die von Erleichterungen in der MDR profitieren können, für Dezember angekündigt. Das wurde verschoben. Also wir erwarten das jetzt erst in Januar, Februar. Es sollen ungefähr 47 Vorschläge jetzt diskutiert werden und eventuell noch ergänzt werden.
Ja, gerade Well-Established Technology, da gibt es vielleicht ja auch ein bisschen was Neues in dem Entwurf zur MDR. IVDR erhoffe ich mir auf jeden Fall, was zum Beispiel die Frage der Klassifizierung oder Ähnliches angeht, weil da reden wir ja über Produkte, die eigentlich eine Well-Established sind, die es eigentlich schon lange gibt. Und da muss man sich wirklich fragen, muss man da den ganzen Aufwand treiben, als wäre es eine neue Raketentechnik? Schauen wir einfach, was mit dem Ausgabetermin des MPJs von europäischer Seite kommt. Ja, und was zu erwarten ist, ist nicht nur im Hinblick auf MDR direkt, sondern wir haben natürlich gerade im digitalen Bereich sehr, sehr viele Neuerungen, die man immer mit berücksichtigen muss. Zum Beispiel Cyber Resilient Act. Ein ganz kompliziertes Wort. Und damit uns das erläutert wird, worum es da geht, haben wir heute bei uns im Studio zugeschaltet eine Kollegin, und zwar Frau Miriam Schuh. Hallo, Frau Schuh.
Hallo in die Runde. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Frau Schuh, wir freuen uns, dass Sie da sind, uns ein paar Sachen zu Cyber Resilient Act erzählen. Sie haben ja einen Artikel für das MPJ geschrieben, und erzählen Sie uns doch mal ganz, ganz kurz, warum das für die MDR oder für Medizinprodukte eigentlich relevant ist. Denn wenn man Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung erstmal liest, denkt man ja, no, Medizinprodukte sind ja eigentlich raus. Also warum ist es wichtig für uns?
Ja, Touché, würde ich sagen. Tatsächlich ist das auch genau die Frage, die meiner Kollegin Christina Ziegler-Kiefer und mir intern mehrfach gestellt wurde, als wir dieses Thema CRA, Cyber Resilience Act und MDR aufgebracht haben. Absolut getroffen, on point. Der Artikel 2 Absatz 2 könnte ja kaum klarer und expliziter sein. Produkte, auf die die MDR gilt, für die gilt eben der CRA nicht. Das lassen wir erstmal so stehen. In der Praxis hat sich dann gezeigt, dass diese theoretisch sehr klare Aussage dann doch nochmal zu Rückfragen geführt hat. Es ist ganz einfach so, dass der CRA Produkte betreffen kann, die in den Gesundheitsbereich fallen oder im Gesundheitsbereich eingesetzt werden, die aber keine Medizinprodukte sind. Und da kann man sich Grauzonen, Borderline, Dual-Use-Produkte aller Art denken, die dann doch nochmal zu Rückfragen führen. Und deshalb ist der CAA auch für Medizinproduktehersteller von Relevanz.
Dann sagen Sie uns noch mal ganz kurz, was heißt denn Cyber Resilient Act? Also was steht ganz, ganz kurz drin? Wir wollen jetzt Ihren Artikel nicht referieren, aber nur ganz, ganz kurz, was steht drin? Was betrifft es?
Ja, Cyber Resilience Act im Grunde auf Deutsch, im Grunde, wir müssten unsere Produkte widerstandsfähig, resilienz gegen Cyberattacken machen. Also es geht letzten Endes darum, dass sowohl Software- oder Hardware-Produkte mit einer gewissen Angriffsfläche und gerade auch in kritischen Industrien, kritischen Sektoren gegen Fremdattacken geschützt werden. Also es ist eine Informationssicherheit, es ist eine Softwaresicherheit, es ist ein Risiko, Resilienz gegen Attacken von außen, die eben unbefugten Zugriff auf ein Produkt ermöglichen über eine solche Schnittstelle.
Das ist ja
Darum geht es
ein
mit dem CAA. Sorry.
super aktuelles Thema. Wir reden ja über diverse Cyberattacken aus dem Osten. Aber nochmal zurück zu der Cyber Resilient Act, zu dieser Verordnung. Mir ist auch aufgefallen, der Produktbegriff ist ja doch deutlich weiter in dieser Verordnung, wenn wir bei Medizinprodukten immer von fertigen Produkten, die dann auch so komplett quasi eingetütet in Verkehr gebracht werden, scheint auch der CAA, dieser Cyber Resilient Act, weiterzugehen und deswegen vielleicht doch mittelbar uns zu betreffen bei Komponenten oder elektronischen Modulen. Ist das richtig?
Ja, ganz genau. Da kommen wir genau eben in diesen Graubereich, Grauzonenbereich, von dem ich eben gesprochen habe. Letzten Endes haben wir die klassische Aufteilung, die MDR als Spezialgesetz und der CAA als horizontale Regulation, die einfach branchen- und produktspezifisch übergreifend Anwendung finden kann. Und wenn wir dann beispielsweise, Sie haben es gerade gesagt, von Komponenten, Zulieferkomponenten sprechen, dann ist eben sehr genau zu schauen, was ist es jetzt eigentlich für ein Produkt? Welche Regulierung findet hier Anwendung? Ist es die MDR? Ist es der CAA? Doppelregulation soll vermieden werden. Insofern ist der Artikel 2 Absatz 2 CAA ja durchaus sinnvoll und genauso gewünscht. Aber wenn Sie sich eine Zulieferkomponente vorstellen, die per se erstmal keinen medizinischen Zweck hat, gilt darauf der CAA. Nur dann, wenn wir beispielsweise diese Komponente integrieren in ein Gesamtprodukt und diese Komponente ist ihrerseits geeignet, die Sicherheitsleistungsmerkmale oder gar den Zweck des Produkts in Gänze zu verändern, dann sprechen wir wieder über eine MDR-Regulation. Und letzten Endes ist die Zweckbestimmung der springende Punkt und der entscheidende Faktor für die Geltung des einen oder des anderen Rechtsakts.
Ist denn der Cyber Resilient Act eigentlich auch an Betreiber von Hardware und Software adressiert? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Krankenhäuser etc. Wenn da eine Software als isoliertes Medizinprodukt, fällt dann wohl nicht unter Cyber Resilient Act, aber dann auf einem regulären Server, der dem Cyber Resilient Act unterliegt, einfach aufgespielt wird, könnte ja auch diese Software ein Einfallstor sein.
Ja, durchaus. Also der Cyber Resilience Act adressiert unterschiedlichste Akteure und da muss man im Einzelfall auch nochmal prüfen, wer darunter fällt und ob hier auch in der Betreiberverantwortlichkeit besondere Pflichten zu erfüllen sein werden. Im Zweifel ja.
Naja, und dann, wer so alles adressiert ist, fällt mir ein, wenn ich auf meine Uhr gucke, diese Dual-Use-Produkte, wo ja quasi immer mal unklar ist, ist das eigentlich Wellness, ist das eigentlich Gesundheitstracking oder ist es schon Diagnose? Da wird es ja dann auch echt schwierig, ne?
Genau, da wird es schwierig, wobei nach meiner Einschätzung, wenn wir einen genauen Blick drauf werfen, ist oftmals das, was Dual-Use scheint, gar kein Dual-Use mehr. Ja, weil wenn wir eine Software oder eine Applikation haben mit einer klaren therapeutischen oder diagnostischen Wirkweise oder Zweckbestimmung, dann sind wir nicht mehr im Dual-Use, dann sind wir bei Software als Medizinprodukt oder eben einer echten Gesundheits-App. Dagegen, wenn wir von Wellness, von Wellbeing, von oder reiner Archivierungssoftware sprechen, wenn es um bestimmte Daten geht, dann ist eben die MDR nicht mehr anwendbar und dann gilt aber eben doch der CAA. Kleine okay. Besonderheit der CAA, es gibt Erwägungsgrund 10, da werden sogar Wearables genannt und definiert als am Körper tragbare medizinische Geräte, die in den Anwendungsbereich des CAA fallen. Wenn man sich den Verordnungstext anschaut und aus den Erwägungsgründen aussteigt, ist es schon wieder etwas klarer. Medizinische Geräte, nein, fallen unter MDR. Alles andere, was ein Wearable ist, was dann vielleicht einfach nur Schweißproduktion oder Puls oder sonst was misst, ohne es jetzt in irgendeiner Form diagnostisch auszuwerten, fällt unter den CAA.
Ja, dann sehe ich ja jetzt schon wieder die nächsten Überlegungen auf uns zukommen. Früher war es ja viel so, dass gerade bei diesen Borderline-Produkten man sagt, nee, bloß nicht in die MDR reinrutschen, lass uns irgendwie gesundheitsallgemein sein. Könnte jetzt ein Problem sein, weil da muss man Cyber Resilient Act berücksichtigen. Ist man ein Medizinprodukt, müsste man es nicht. Vielleicht dann nochmal wieder eine Idee, dass solche Produkte dann wieder eher Medizinprodukte rechtlich werden als umgekehrt. Aber das ist sicherlich nochmal ein ganz anderes Thema. Vielleicht schreiben Sie ja nochmal was für uns dazu.
Ja, anderes Thema. Und wenn ich das noch ergänzen darf, die MDR denkt durchaus Cybersicherheit schon mit. Das heißt, nur weil der CAA keine Anwendung findet, muss mein Produkt trotzdem Software nach Stand der Technik entwickelt sein, Informationssicherheit gegeben sein und auch Widerstandsfähigkeit. Aber gerne, ich bin sehr aufgeschlossen für weitere Artikel.
Frau Schuh, das freut mich. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren, sich Zeit genommen haben, einen kurzen Einblick zu geben. Wie gesagt, Ihr Artikel ist vollkommen umfangreich, erklärt das nochmal ganz genau. Das wollte jetzt erstmal nur so schnell sein. Danke, dass Sie uns das hier erläutert haben.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut.
Ja, und wenn wir vorhin gesprochen haben über die europäische Harmonisierung, kommen wir einfach mal zu den Urteilwellen. Der EuGH ist ja dann schlussendlich immer derjenige, der das letzte Wort hat. Und wir haben spannende Urteile in der neuen Ausgabe, über die wir einfach auch mal ganz kurz in der Kürze der Zeit, die uns geblieben ist, sprechen wollen. Und zwar, das Bundesverwaltungsgericht hat justament im Juli diesen Jahres über die Nasenspray-Geschichte final entschieden. Das ist ja sehr lange hin und her gegangen. Erst beim Bundesverwaltungsgericht, dann zum EuGH. Der EuGH hat dann die Vorlagefragen im Januar 23 beantwortet und jetzt im Dezember 25 hat denn das Bundesverwaltungsgericht auf der Basis dieses Urteils des EuGH endlich entschieden zu den ominösen Nasensprays. Ja, worum ging es bei den Nasenspray? Wie so häufig die Frage war, ist es eigentlich ein Medizinprodukt oder ein Arzneimittel? Hersteller hat es als Medizinprodukt in Verkehr gebracht. Die Frage war, wirkt es pharmakologisch, wirkt es nicht pharmakologisch? Eine Frage, die naturwissenschaftlich offensichtlich nicht ganz einfach zu beantworten ist. Im konkreten Fall hat das Gericht festgestellt, wir können es nicht feststellen, wir wissen nicht, was es ist. Und das, was eigentlich ganz, ganz wichtig für die gesamte Branche ist, ist, dass der EuGH ja im Januar 23 dann gesagt hat, also wenn wir ein stoffliches Medizinprodukt haben, was eine medizinische Indikation hat, was ja nur wichtig für ein Medizinprodukt ist, dann ist es auch gleichzeitig ein Präsentationsarzneimittel. Und ist es ein Präsentationsarzneimittel? Naja, dann ist bei der Abgrenzungsfrage ganz einfach, kann der Hersteller beweisen, dass es das nicht ist, sprich, dass es nicht pharmakologisch, nicht immunologisch, nicht metabolisch wirkt, so wie es das Medizinprodukt erfordert, dann ist es raus aus dem Arzneimittelbereich. Kann er das nicht beweisen, dann ist es halt ein
Aber
Präsentationsarzneimittel.
genau den Punkt ist richtig strittig, weil wie kann man beweisen die Nichtexistenz einer Wirkung? Also das ist halt.
Ja, das ist naturwissenschaftlich. Ich hätte fast gesagt, jetzt sind wir beide keine Naturwissenschaftler, aber die Quadratur des Kreises, aber das ist eben die Kernfrage. Deswegen sage ich ja, ein großes Risiko mit dieser Rechtsprechung wird einhergehen, dass stoffliche Medizinprodukte, wenn sie nicht wirklich evident irgendeinen Nachweis der nicht pharmakologisch, immunologisch, metabolischen Wirkungsweise haben, wie gesagt, wie auch immer das dann funktionieren soll, über den Begriff des Präsentationsarzneimittels tatsächlich aus dem Segment Medizinprodukte rausrutschen werden. Ne? Also eine ganz wichtige Entscheidung nachzulesen im neuen Heft. Was gibt es noch alles im neuen Heft? Es gibt noch einen Beschluss des BGH, auch ganz spannend, zu den Händlerpflichten. Die MDR hat ja nach dem New Legislation Framework auf europäischer Ebene folgend auch für Händler und Importeure Prüfpflichten am Produkt eingeführt. Und da gibt es zwei Entscheidungen, die im Moment beim EuGH liegen, getriggert durch den BGH. Jetzt jüngst im Juni diesen Jahres und abgedruckt im neuen MPJ, Prüf- und Einstandspflichten eines Händlers bei kosmetischen Produkten, folgt ja auch dem New Legislation Framework. Und da fragt der BGH den EuGH, ob ein Händler bei von ihm verwendete Werbeaussagen des Herstellers diese inhaltlich prüfen muss, ob die beworbene Funktion des kosmetischen Mittels tatsächlich hinreichend belegt werden kann, weil ähnlich wie Artikel 7 MDR auch Artikel 20 der Kosmetikverordnung grundsätzlich verbietet, dass man für ein Kosmetikum werbetechnisch Aussagen macht, die nicht belegt sind. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, kann eigentlich jeder Händler diese technische Frage beantworten bei dem Handel von Produkten. Der Hersteller mag es können oder muss es können, aber ob der Händler es kann? Und das hat der BGH meines Erachtens zu Recht dem EuGH vorgelegt um zu erfahren, wie weit geht diese Prüfpflicht des entsprechenden Händlers. Und da sind wir gespannt. Ich gehe davon aus, dass wir im Laufe 2026 da die Entscheidung kriegen. Das wird sich für Händler und Importeure von Medizinprodukten und anderen Produkten doch nochmal sehr, sehr interessant gestalten, wie der EuGH diese Pflichten ausliest und versteht. Ja, und zum Schluss nur noch einen kurzen Blick in das Heft. Neben diesen Urteilen, die wir natürlich abgedruckt haben, was haben wir noch?
Ein spannender Beitrag zum Status quo in klinische Prüfung von Medizinprodukten, weil wir haben halt vorher ganz viel von Veränderungen und so gesprochen des Rechtsrahmens, aber wir müssen erstmal den aktuellen Rechtsrahmen beobachten und analysieren. Und dazu haben wir zum Thema klinische Prüfung von Medizinprodukten einen Beitrag von Frau Kurt und Frau Dr. Rohrer zu den Erfahrungen mit den Anforderungen der Umsetzung und den Chancen dazu. Und das können unsere Leser in dem aktuellen Heft lesen. Und wir möchten auch unsere Leser informieren, dass die Rubrik Basics selbstverständlich fortgeführt wird. Und für nächstes Heft haben wir einen Basics-Beitrag zum Thema benannte Stelle.
Ja, ne, das alles, worum es geht, alles, was wichtig ist zum Begriff benannte Stellen, Heft 1. Aber soweit sind wir ja. Gott sei Dank noch nicht. Ja, dann sind wir aber auch für heute durch. Alles Wichtige haben wir gemacht. Ich würde sagen, machen wir nochmal. Weihnachten steht vor der Tür. Wir wünschen allen Hörern schöne Weihnachten.
Und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, alles Gute fürs neue Jahr. Und bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.